Lasst uns, Vers 15 von Kapitel 4 von Epheser, aber wahrhaftig sein. Heuchelei hat noch keinen Menschen geholfen. Zu viel Gnade mit uns selbst und zu viel Gnade mit anderen. Es muss Hand in Hand gehen. Das Gewarntwerden, die krasse Realität und die Hoffnung und Geborgenheit, die wir in Halt, die wir in der Gnade Gottes haben. Lasst uns aber wahrhaftig sein. Das heißt, mit Kontaktkleber an der Wahrheit. Haften an der Wahrheit. Nicht deinen eigenen Eindruck. Bitte nicht. Nicht deine Seele. Bitte nicht. Nicht dein Verständnis für dich selbst oder jemanden, den du lieb hast. Bitte nicht. Die Wahrheit. Nur die Wahrheit hilft uns. Und das ist die Härte. Es ist hart. Wahrhaftig. Wir dürfen uns niemals von dem, was Gott uns durch seinen Geist im Wort deutlich gemacht hat, niemals trennen. Niemals trennen. Auch nicht wegen einer humanistischen, seelischen Haltung, Harmonie gegenüber oder Eintracht, Toleranz, all diese Dinge. Nein, wir müssen geduldig, aber wahrhaftig sein. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken. Wir werden nur wachsen, wenn wir wahrhaftig sind, gewurzelt in der Wahrheit. Nur dann wirst du gute Frucht bringen, wirst du tiefe Wurzeln haben, wirst du standhaft sein, wenn du wahrhaftig bist in allen Stücken, zu dem hin, der das Haupt ist Christus. Maßstab ist immer Christus. Nicht Markus, nicht Bernd, nicht Fritz, nicht Dirk, nicht Sigi, nicht Jörg, nicht Peter oder irgendjemand anders. Maßstab ist Christus allein. Er ist die Wahrheit. Wenn ich wissen will, ob ich gewachsen bin, kann ich mich nicht mit Betty Schulze vergleichen. Mit Christus. Dann weiß ich, was Sache ist. Alles andere ist Täuschung. Wenn du dich mit jemand anders vergleichst, und damit du dir gut fühlst, ich garantiere dir, du wirst immer jemanden aussuchen, der mehr Scheiße baut als du. Immer. Von dem aus der ganze Leib, der die ganze das ganze Leib zusammenfügt und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, seht ihr, das Zusammenhang, die Verbindlichkeit, die Verantwortung füreinander. Und wir sind so eine Gemeinde. Man kommt nicht und geht und macht, was man will, sondern wir gehören hier zusammen und wir reden miteinander. Wir haben Verantwortung füreinander. Ein Glied, das Leib kann nicht funktionieren, ohne dass ein Glied an dem anderen angeschlossen ist. Wodurch jedes Glied das andere unterstützt. Seht ihr, es ist immer Hoffnung. Nicht fertig machen, nicht kritisieren, nicht verdammen, nicht richten, sondern es ist immer Ermahnung im Sinn der Auferbauung des Heiles, der Hilfe, auch wenn es hart ist, soll es dazu dienen, dass es besser wird. Wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seine Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Das fleischliche Leben dürfen wir nicht mehr dulden, auch nicht in der Gemeinde. Das Ich-Bezogene, das Unreife, das Babyhafte, wo ich mich nur selbst sehe. Ob ich das richtige Brötchen kriege, ob der Kaffee schmeckt. Reife zeigt sich zuerst und vor allen Dingen und fast nur in der Selbstlosigkeit. Wenn es da stimmt, wenn ich nicht mehr an mir selbst denke, dann bin ich reif. Solange ich an mir selbst gebunden bin und meine Nöte und mein Verlangen und meine Vorstellung und meine Philosophie und meine Ansicht, bin ich ein Baby. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Ich kann nicht überall anhalten, weil es viel Text ist, aber ihr seht, wie Uneinsichtigkeit und Verstockung miteinander zusammenhängt. Einsichtigkeit beziehungsweise uneinsichtig. Wer uneinsichtig ist, hat ein verstocktes Herz. Das ist eine logische Folgerung von dem, was hier steht. Das Herz ist das Problem, nicht der Verstand. Nicht, dass ich nicht etwas verstehen könnte. Ich verstehe es nicht, weil mein Herz nicht richtig ist. Und das kann gegenüber Gott sein oder das kann gegenüber der Bruder oder die Schwester, die uns etwas mitteilt, bringt von Gott. Wenn mein Herz gegenüber Gott verstockt ist, dann verstehe ich ihn richtig. Wenn aber mein Herz gegenüber einem Menschen verstockt ist, dann verstehe ich ihn auch richtig, nicht richtig. Das geht so weit, dass ich ihn überhaupt nicht verstehe. Dass Dinge sogar verzerrt ankommen, weil mein Herz gegenüber diesen Menschen verschlossen ist. Deswegen ist Einsicht, Licht und Wahrheit und Erkenntnis so sehr eine Sache des Herzens, da nützt der Verstand alleine nicht viel. Verstand ist letzten Endes nur ein Vehikel zum Herzen hin. Und das Herz muss offen sein. Im Herzen ist Einsicht. Und wenn kein einziges im Herzen ist, nützt mir mein Verstand gar nichts, wirklich nicht. Sind sie abgestumpft und haben sich die Ausschweifungen ergeben und allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier, seht ihr? Ich-Bezogenheit, Selbstsucht, Habgier. Sie sind abgestumpft, stumpft und verfinstert. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Jesus war nicht so. Ihr sagt, ihr folgt Jesus nach, ihr sagt, ihr seid Christen, aber diesen Christus, den kennt ihr nicht, ein Christus, der so ist. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Die Jungs wissen, was los ist. Die sind unterwiesen, die kennen die Schrift, die kennen die Geschichten, die kennen die Gleichnisse, die kennen die Evangelien. Sie haben viele Briefe bekommen. Das Evangelium, es ist nicht ein Problem der Erkenntnis, des Wissens. Es ist ein Herzensproblem. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Selbstsucht, Ich-Bezogenheit gebärt den geistlichen Tod. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Seid ständig offen euch was sagen zu lassen von Gott, durch Bibellesen, durch Meditieren übers Wort, durch Studieren, in der Beziehung zu Geschwistern, ja sogar in der Beziehung zu Menschen in der Welt. Gott spricht zu uns, sei offen, überall und in allen. Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum leg die Lüge ab und redet die Wahrheit. Heuchelt nicht. Redet nicht um Brei herum. Halbe Wahrheiten sind auch fette Lügen. Meiner Ansicht nach sind halbe Wahrheiten schlimmer noch als Lügen. Ein jeder mit seinen Nächsten, die Wahrheit, ein jeder die Wahrheit mit seinen Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir uns wahrhaftig sind, die Wahrheit lieben und uns anwenden. Wir können gewisse Dinge in unserer Mitte nicht dulden. Ihr dürft gewisse Dinge in mein Leben nicht dulden. Ich darf in euer Leben gewisse Dinge nicht dulden. Wir müssen beten und miteinander reden darüber. Wir müssen einander helfen. Das ist ein dynamisches Miteinander, voller Leben. Es bewegt sich, die Gemeinschaft. Darum lädt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinen Nächsten. Es nützt nichts, nur die Lüge abzulegen und dann nichts zu sagen. Versteht ihr? Das ist zum Kotzen. Das ist alles nur selig. Die Lüge ablegen und die Wahrheit reden, das hilft uns. Werdet ihr aber den Ganzen nicht, wie ich es oft bin, zürnt ihr, so sündigt ihr. Der Mensch, der zornig wird, auf falsche Weise, fleischlich zornig, ist ein selbstgerechter Mensch. Er stellt sich über den anderen und richtet ihn. Und das ist eine Haltung, die nicht dienlich ist oder dem Leib nicht dienlich ist. Hilft nicht. Bringt uns nicht weiter. Wir dürfen nicht im fleischlichen Sinn zornig werden. Wir dürfen aber bitte, Brüder, wir müssen betroffen sein. Es trifft uns und bewegt uns. Es gibt sowas wie ein Zorn, das gesund ist. Ich kann doch nicht einfach dem Ganzen, das war unser Thema vorhin beim Frühstück am Tisch, ich kann doch den ganzen Müll, das uns hier vermittelt wird in der Welt, annehmen. Ich kann auch nicht den ganzen Müll, was uns vermittelt wird, innerhalb des Leibes nicht annehmen. Ich muss prüfen und wissen, was richtig ist. Und beim Prüfen und während ich prüfe, werde ich schon Auseinandersetzungen haben in mir selbst und in meiner Beziehung zu anderen. Ein Mann, der tief gewurzelt ist, ein Mensch, der in der Wahrheit steht, wird immer wieder Auseinandersetzungen haben. In sich selbst und mit anderen. Innerhalb des Leibes und außerhalb. Das ist völlig normal. Es ist nicht böse und es ist nicht überheblich und es ist nicht lieblos, Auseinandersetzungen zu haben. Die Jünger hatten sie und sprechen drüber ganz offen im Neuen Testament, wie die sich in der Wolle gehabt haben und eine andere Meinung machen. Ja, die haben sich sogar voneinander getrennt. Bitte schön, das ist Neuen Testament und es ist klar da. Und Gott hat dennoch, weil ihren Herzen, der Zorn, die Aufregung, die Auseinandersetzung war so aus Überzeugung, es war für Christus, dass irgendwann trafen sich dann wieder miteinander und dackelten gemeinsam weiter im evangelistischen Dienst in Asien. Das ist doch kein Problem. Wir sind doch keine Balletttänzerin hier. Wir sind doch kein Kindergarten. Wir sind Kerle. Und wir werden aufeinander geraten. Das ist doch nicht lieblos. Ne? Das ist ein Eifer, das entsteht, wenn wir der Wahrheit nachjagen. Ist es gesund und gut? Wir sind Soldaten. Und manch einer hat seinen Kollegen im Krieg verletzt, ohne es zu wollen, mit Schwert oder mit Gewehr. Oder beim Fußball mit dem Ellbogen. Die wollen das doch alle nicht. Oder? Zürnt ihr? Es sagt nicht, zürnt nicht. Er sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht dabei. Also nehmt mir das bitte nicht, das Recht, zornig zu sein. Prüft, ob ich im rechten Zorn bin. Das dürft ihr ruhig. Und da kann ich euch nur ermutigen zu. Weil ich in meinem Zorn nicht immer richtig bin. Und ich war innerlich sehr aufgebracht. Günni, ich liebe Günni, ich kann doch nicht Günni einfach so aufgeben. Mann, der Junge hat uns hier gedient. Der Junge kommt von der Straße, hat nie was gehabt, sein ganzes Leben, als kleiner Junge schon nichts. Gar nichts. Das ist ein solcher Not. Und er hat uns 4 Jahre, Kinder, er hat uns mit seinen Schmerzen in seinen Beinen, die nicht mehr, der Junge konnte nicht sitzen. 1, 2, 3 heftige OPs. Der Junge konnte nicht sitzen, der musste immer aufstehen beim Kaffee trinken. Er konnte nicht mit dem Auto fahren, er konnte nur mit dem Zug, weil er zwischendurch immer laufen. Der hatte solche unerträgliche Schmerzen. Der Mann hat uns geliebt und hat uns gedient, hier mit seinen Schmerzen. Manch einer, der viel stärker ist und mehr Zeit gehabt hat, war eben nicht hier. Günni war aber hier, bitte, das ist hart, aber lasst es doch stehen und prüft doch innerlich eure Haltung in dem Ganzen. Lasst uns doch Kerle sein. Und Günni zum Ende hin ist für mich, hat mich so bewegt, sein Leben, die Qualität und Geistlichkeit und die Tiefe. Jemand mag eine andere Meinung sein, mir ist es egal. Ich habe so viel Gutes in Günnis Leben gesehen. Und das will ich nicht hergeben. Weil er mein Bruder ist. Ich will es nicht hergeben, weil es um Christus geht und seinen Sieg in seinem Leben. Und ich werde zornig, wenn ich zusehen muss, wie der Teufel das zerstört, was Christus in ihm gezeugt und aufgebaut hat über 3 Jahre. Und ich stehe zu diesem Zorn. Ich dulde das nicht. Und ich werde auch nicht aufhören, ihm nachzugehen und aufzusuchen. Weil ich das tun will, was im Wort steht. Ich will da sehen und seine Haustür und klingeln. Kommst du raus, Junge? Ich nerve ihm. Ich werde ihn keine Ruhe lassen, bis er zurückkehrt. Und wer am Ende drauf geht, kann ich doch in dem Sinn dann nichts mehr dafür. Aber ich weiß wenigstens etwas. Sein Blut ist nicht auf mein Haupt. Ich habe das getan vor ihm und vor Gott. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Und geht nicht, gebt nicht Raum den Teufel. Zorn, falscher Zorn, ist Anmaßung, Überheblichkeit, ist richtendes Denken. Und viele werden äußerlich nicht zornig. Ich weiß aber mit 100%iger Gewissheit, die sind nach außen cool und innerlich so zornig. Nicht nur diejenigen, die sich nach außen hin aufregen sind die Zornigen. Nee. Zorn ist etwas im Herzen. Und der eine kann gut damit umgehen und es gut zudecken, der andere kann es nicht. Es ist genauso wie Gewalt. Der eine denkt hier, du Arschloch, ich hau dir eine in die Fresse. Ja, der denkt das. Wer bist du, du Schleimscheißer? Denkt er. Und der andere sagt es und tut es. Wo ist der Unterschied, bitte? Ja, und das eine hilft vielleicht etwas mehr. Hilft beide etwas mehr. Ich kann das nicht unbedingt biblisch begründen, aber ich will nur damit sagen, sag mir nicht, dass das eine besser ist als das andere. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen. Wir sollen nicht zornig werden und nicht siebzgerecht. Hier zweitens, hört ihr zu, Brüder. Wir sollen nicht faul sein. Wer gestohlen hat, wer von anderen gelebt hat, bitte, man kann das erweitern. Bitte glaub nicht, dass da nur, nee, es gibt andere Ebenen zu stehlen. Von anderen zu leben ist stehlen. Von der Gesellschaft zu leben, wo es nicht nötig ist, ist stehlen. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen. Also bitte schön, das Wort hier ist hart. Ich mache es noch härter, weil ich provoziere zum Nachdenken. Mir ist das gar nicht. Und ich versuche dabei, es nicht zu überziehen. Wenn wir nur diese Worte aber lesen, wie sie da stehen, wir kennen die ja so gut, wir wissen, wie die Gemeinde, die weiß um die Wahrheit. Dann geht es rein und wieder raus. Irgendwann sagt es nichts mehr, weil wir das ja schon kennen, es spricht nicht mehr. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut. Das hat auch Günni gemacht. Günni hat nicht vom Staat gelebt. Günni hat gearbeitet. In Schmerzen hat er gearbeitet. Wo manch einer von uns krank gemacht hätte, hat Günni den Leib gedient, in der Gemeinde und uns zu Hause, in privaten Dingen, darüber hinaus. Ich muss diesem Mann treu bleiben. Ich habe keine Wahl. Wie sollte ich nicht? Das geht gar nicht. Lasst uns kein faules Geschwätz. Ein fauler, ein lässiger Mensch, der seine Arbeit nicht tut, muss etwas tun, was tut er? Er redet viel. Lasst uns kein faules Geschwätz. Wisst ihr, wenn wir etwas nicht tun, wenn wir das nicht tun, was wir tun sollten, was machen wir? Wir decken das zu. Womit? Mit Ausreden. Mit viel Gelaber. Die Zunge ist übel, schmutzig, dreckig. Damit loben wir Gott und damit berechten wir. Gerechtfertigen wir unser Nichttun. Wir haben immer Ausreden, immer Entschuldigung. Wir sollen arbeiten und nicht reden. Faules Geschwätz aus euren Mund gehen, sondern redet, was gut ist. Mann, wenn wir das nur reden, was gut ist, dann werde ich wahrscheinlich nur ein Drittel von dem sagen am Tag, was ich eigentlich sage. Da hätten wir Ruhe, oder? Da würden wir zuhören, oder? Aufeinander. Lasst uns kein faules Geschwätz aus euren Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was nötig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist. Womit betrübe ich den Heiligen Geist? Mit dem, was gerade Zorn, Selbstgerechtigkeit, vieles Reden betrübt den Heiligen Geist und nicht tun. Diese Dinge betrüben alle den Heiligen Geist. Wir sehen den Heiligen Geist so in der Taufe, Feuertaufe, Wassertaufe, Geistestaufe, Gaben. Stimmt alles, Zungen, stimmt alles, bringt das alles her. Wir brauchen das. Aber nicht nur das. Viele sagen, wenn wir nicht drauf achten, betrüben wir den Heiligen Geist, wenn wir keine prophetische Rede zulassen in den Gemeinden. Stimmt alles. Aber lasst uns das nicht vergessen. Das Zorn, vieles Gerede, Selbstgerechtigkeit und Tatlosigkeit den Heiligen Geist betrübt. Und nicht nur, wenn ich gegen Zungenreden rede. Okay? Ich will das nur in eine gewisse Sachlichkeit hier mit hineinbringen. Wir haben hier alle Angst, den Heiligen Geist zu betrüben. Wir wollen das doch nicht. Und wir sagen, ja, ihr lehnt dies oder das ab. Ja, okay, das stimmt. Das ist aber nicht. Hier ist eine feste Grundlage. Unser Verhalten betrübt den Heiligen Geist. Das, was ich nicht tue. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid. Ich will doch das, mein Schutz. Deswegen schreit David, nehmt meinen Schutz nicht von mir. Ich bin versiegelt durch den Heiligen Geist. Das ist mein Leben. Wenn ich es nicht habe, bin ich verloren, schreit David, als er begreift. Wie soll ich jemals das, was mich schützt und Geborgenheit gibt, geistlich betrüben? Das ist Selbstmord. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Und jetzt geht er wieder weiter. Er sprach von Dingen, die den Heiligen Geist betrüben. Und jetzt geht er weiter und spricht über Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Mittendrin ist die Sache mit, passt auf, betrübt nicht den Heiligen Geist. Hört, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch, samt alle Bosheit. Seid aber untereinander freundlich. Nicht cool? Manchmal, oh, ich gehe wieder zurück. Ich hab's lieber, wenn jemand mich einer in die Fresse haut, als wenn er cool ist. Das tut viel tiefer weh. Mir persönlich, ich habe lieber jemanden, der offen ist, aber einer, der mich abrutschen lässt, verstehst du, damit habe ich Probleme. Der coole, glatte. Und wir werden erzogen, das ist die Lüge, das ist der Wahnsinn in der Welt, dass das schick ist, cool zu sein. Jesus spricht ganz klar drüber in der Offenbarung, was mit den Coolen passiert. Jesus sagt, für mich sind die Coole zum Kotzen. Weil sie weder heiß noch kalt sind. Sie sind mittendrin cool. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch, samt alle Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer den anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich habe keine Zeit zu Jakobus. Verspricht ihr mir das? Machen wir das heute noch alle miteinander oder nicht miteinander alleine? Liest ihr das einfach mal durch? Jakobus, notiert euch das ganz einfach. Kapitel 1. Jakobus 1, 19 bis 27. Liest ihr das einfach im Gebet? Nehmt euch einfach 5 Minuten abends. Liest das, bevor es ist ja nicht, das habt ihr in 5 Minuten. Nehmt das mit ins Bett. Und wenn Frauchen daneben liegt und sagt, hier Schatz, ich bin auch noch da, auch lasst mich in Ruhe, heute Abend faste ich. Das ist legitim und biblisch. Heute Abend darf ich das. Wir müssen ja fragen, ob wir es dürfen. Na? Lass uns doch nicht nur die Spalte der Tür aufmachen. Es dürfte noch gar nicht so weit sehen. Es müsste so sein, dass wenn ein Bruder klingelt bei uns, versteht mich geistlich, wenn ein Bruder bei uns klingelt, dass ich die Tür aufreiße und sage, komm hinein. Komm hinein. Du bist ein Prophet, ein Botschafter. Ich will das ernst nehmen, was du mir zu sagen hast. Jesus, wir danken dir. Lass uns mal aufstehen. Jesus, wir danken dir für Günni. Und wir bitten dich, dass Günni nicht nur heute Morgen uns zum Segen wird, in seine Liebe, Treue und Demut. Und darüber denken wir nach. Nicht über seine Schwächen, sondern das Schöne, was du in ihm gezeugt hast durch deinen Heiligen Geist, den Samen, den du da hineingelegt hast. Und wir vermissen den Günni. Und wir bitten dich, dass du, da wo wir, er lässt es nicht zu, ihm nicht nachgehen können, wir bitten dich, dass du ihm jetzt nachgehst. Vielleicht ist er in Hannover, wir wissen es nicht. Vielleicht ist er im Zug, wir wissen es nicht. Wir wissen aber und glauben an die Macht des Gebets. Und wir reden hier nicht miteinander, sondern wir sprechen mit dir, Christus, der zu Rechten Gottes sitzt und dem Macht gegeben ist in Himmel und auf Erde. Und bitten wir dich durch den Heiligen Geist, dass du jetzt mit ihm sprichst und es nicht zulässt, dass deinen Namen in Dreck gezogen wird oder gelästert wird. Aber auch es geht auch hier um Günni. Und du liebst ihn mehr, als wir ihn jemals geliebt haben. Du hast ihn ja aus dem Müll heraus geholt und hast sein Leben auf festem Boden gegründet. Wir bitten dich, biete du deine Macht auf und schenk du einen Sieg jetzt für Günni. Wir bitten das, Vater, in Jesus' Namen. Vielleicht will einer der Brüder noch mit uns ein Lied singen. Gott segne euch.